Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Habakuk, Kapitel 2, den 20. Vers. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Der Prophet Habakuk, er fällt ja unter die kleinen Propheten. Der Prophet Habakuk weissagte im 7. Jahrhundert vor Christus in einer sehr schwierigen Zeit in Israel, in der die Ungerechtigkeit, das gottlose Wesen im Volk Gottes überhand nahm. Die Botschaft, die er nach dem Willen Gottes an sein Volk auszurichten hatte, war für ihn eine schwere Last, eine Bürde, eine schwere Last. Es war eine Gerichtsankündigung für Israel, aber darüber hinaus hatte er jedoch ein frohmachendes Wort für die Zukunft. Kapitel 2, Vers 14, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn oder der Herrlichkeit des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Ein wunderschönes Wort hier aus dem Propheten Habakuk. Er weissagte darin weit über seine Zeit hinaus, bis zum Kommen und Wiederkommen des Messias, unseres Herrn Jesus Christus. Beim ersten Kommen des Herrn verharrte Israel im Unglauben und Gott sammelt sich bis in unsere Zeit hinein eine kleine Schar, eine kleine Herde, der Herr Jesus Christus spricht von einer kleinen Herde, von Gläubigen aus Juden und Nichtjuden. Die Zeit, in der die ganze Erde erfüllt sein wird mit der Herrlichkeit des Herrn, steht noch bevor. Als ich mit einem lieben Freund und Glaubensbruder, wir waren Nachbarn im Oberbergischen, der bereits heimgegangen ist, in Frankreich einen Besuch machte, da fuhren wir auch durch die ehemaligen Schlachtfelder von Verdun. Und das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt und ich dachte an das große Elend, das sich hier während des Ersten Weltkrieges abgespielt hatte. Doch dann wurden meine Gedanken auch auf diese wunderbare Verheißung aus dem Propheten Habakuk, Kapitel 2, Vers 14, gelenkt. Und darüber bin ich sehr, sehr froh geworden, denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Bis dahin allerdings kommen noch schwere Zeiten auf diese Welt zu. Der Herr Jesus spricht von Geburtswehen. So nennt das also die Bibel, bis es zu einer neuen Welt unter der Herrschaft Jesu Christi kommt. Im Grunde genommen hat diese schwere Zeit bereits zur Zeit der ersten Gemeinde begonnen. Der Apostel Petrus drückt das so aus, es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge. Endzeit beginnt also mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Wenn wir von der Endzeit sprechen, dann denken wir an Endzeit im engeren Sinne, besonders auch nach der Staatswerdung Israels. Endzeit im engeren Sinne, die Zeit der Heiden geht langsam zu Ende, sie läuft langsam aus und Gott geht nun seine Wege auch mit Israel und der Völkerwelt insgesamt. Wir hören immer wieder davon in der Schrift, auch in den Bibelstunden, aus der Offenbarung des Johannes, auch aus dem Propheten Daniel, kann man da Wichtiges lernen. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, das gilt natürlich eben ganz besonders auch für unsere Zeit. Und aus dieser Tatsache hat Petrus gewisse Schlüsse gezogen und das geschieht hier auch im Büchlein von Habakuk und wir können manches daraus lernen. Der Zustand im Volke Gottes wurde für die wenigen, die dem Gott Israels die Treue hielten und besonders für den Propheten Habakuk unerträglich. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, frevel und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Das war also eine unerträgliche Situation für Habakuk und für die wenigen Treuen im Land Israel. Aber was noch unerträglicher war, speziell hier auch für Habakuk, das war das Schweigen Gottes zu diesen Zuständen. Gott schwieg, Gott griff nicht ein. Und warum? Er griff nicht ein, um die Unterdrückten zu befreien und die Gottlosen in ihre Schranken zu weisen. Wie konnte der Herr dem gottlosen Treiben in seinem Volk weiterhin scheinbar tatenlos zusehen? Das ist das, was Habakuk bewegte in seinem Innersten. Ja? Gott rührt sich nicht, er tut nichts, er schweigt. Er verhält sich still. Und das war für Habakuk eine große Anfechtung. Wir finden das öfter auch in den Psalmen, dass Menschen, die sehr litten unter den notvollen Zuständen im Volk Israel, an dieser Stelle sehr angefochten waren. Warum handelt Gott nicht? Warum bestraft er nicht die Übeltäter, die Gottlosen? Warum geht es oftmals, wir denken an Asaf, Psalm 73, warum geht es oftmals den Gottlosen besser als den Gottesfürchtigen? Auch Maleachi macht das unter anderem zum Thema, wobei Maleachi dann dahin kommt, dass er sagt, du wirst am Ende doch sehen, welcher ein Unterschied ist zwischen denen, die Gott fürchten und denen, die ihn nicht fürchten. Am Ende, ja, am Ende. Das ist das. Aber diese Zeit bis zum Ende muss durchgehalten werden, muss ausgehalten werden und kann nur ausgehalten werden durch Gottes Gnade. Durch ein Ausharren, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und als der Prophet nun auf sein Rufen von Gott eine Antwort bekam, da war diese Antwort noch unfassbarer. Gott hatte vor, die Chaldäer, also die Babylonier, zu schicken und sein Volk durch sie zu bestrafen. Schaut hin unter die Heiden, sehet und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Es wird unfassbar sein, was geschehen wird. Ja? Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es. Es gebietet und zwingt, wie es will. Also das Problem war für Habakuk nicht gelöst. Gott hat geantwortet auf sein Rufen und sein Schreien. Und das löste aber für ihn nicht das Problem. Es verschärfte sein Problem noch. Schließlich waren die Chaldäer noch gottloser als Israel. Vers 13b, warum siehst du dann aber den Räubern zu, gemeint sind die Chaldäer, und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Das heißt also, dass die Chaldäer in ihrem ganzen Wesen und in ihrem ganzen Tun und Handeln noch schrecklicher waren, noch grausamer waren, noch ungerechter waren als das Volk Israel. Und mit alledem, so heißt es hier in Vers 11, machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Das heißt also, sie führen das Gelingen, das sie haben, auf ihre Götter zurück und auf letztlich auf ihre eigene Kraft. Auf ihre eigene Kraft und auch auf ihre Götter. Das sollte nun die Antwort sein auf Habakuks Not. Eine seltsame Antwort. Hat sich dieses Handeln Gottes seinem Volk Israel gegenüber die ganzen vergangenen Jahrhunderte hindurch nicht immer wieder in dieser Weise vollzogen? Der Fluch Gottes kam über dieses Volk, weil sie den Messias abgelehnt haben. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das ist ein Fluchwort. Dass Gott diesen Fluch in einen Segen verwandeln wird am Ende dieser Zeit, indem das Blut Jesu zu ihrer Erlösung, zu ihrer Rettung, zu ihrer Reinigung von aller Sünde über sie kommen wird, das steht auf einem anderen Blatt. Aber zunächst einmal ist es ein Fluchwort und dieses Volk hat diesen Fluch Gottes erleben müssen, den Fluch des Gesetzes, angekündigt schon in den Mosebüchern. Für den Fall des Ungehorsams, schreckliche Dinge. Wenn wir all diese Flüche einmal lesen, das ist grauenhaft und sie haben sich erfüllt, diese Flüche, in den vergangenen Jahrhunderten. In Sonderheit haben sie sich erfüllt. Aber die Völker, die der Herr, die Gott, der Herr in seine Souveränität als Werkzeuge, um sein Volk zu züchtigen, gebraucht hat, sie waren noch gottloser. Wir denken an Hitler-Deutschland in jüngster Zeit. Ein Geist von unten, den Gott wohl gebrauchte, aber der selbst fluchwürdig war. Und genau das ist hier zunächst einmal das Thema im Büchlein Habakuk. Der Zustand, der gottlose Zustand in Israel war sehr, sehr notvoll. Und jetzt gebraucht Gott die Chaldäer, die Babylonier, die noch gottloser sind, als Werkzeuge, um sein Volk Israel zu züchtigen. Habakuk bringt das hier auch zum Ausdruck, indem er sagt, lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein und lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Das Handeln Gottes in dieser Welt voller Ungerechtigkeit ist tatsächlich nicht immer zu verstehen. Wir sollten niemals vorschnell sagen, ja, das muss ja so sein und das ist ja ganz klar, sondern auch wir können unsere Probleme damit bekommen, mit dem Handeln Gottes, mit dem unverständlichen Handeln eines verborgenen Gottes, eines Gottes, der sich verbirgt hinter manchen äußeren, sichtbaren Fassaden, die uns sehr, sehr anfechten können. Wir denken an die antichristlichen Entwicklungen in unserer Zeit, sowohl im säkularen Bereich als auch im Raum der Kirche. Und Gott lässt das geschehen, was da abgeht und was da abläuft und sich mehr und mehr entwickelt. Gott lässt das geschehen, er greift nicht ein. Er verändert die Dinge nicht, im Gegenteil, sie werden schlimmer. Unser Bundespräsident hat gestern auf dem Evangelischen Kirchentag einen Vortrag gehalten zum Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Das sind die Themen, die die Menschen auch auf dem Kirchentag beschäftigen und interessieren. Eines von vielen Themen, die Frage, die Luther und unsere Glaubensväter bewegt hat, wie werde ich vor dem heiligen Gott gerecht und wie führe ich auf dieser Grundlage des Evangeliums ein vor Gott wohlgefälliges Leben, das steht schon lange nicht mehr im Zentrum, das steht schon lange nicht mehr im Mittelpunkt derartiger Veranstaltungen. Die zentralen Wahrheiten des Evangeliums werden einfach ignoriert, man glaubt gar nicht mehr daran. Ja? Andere Dinge sind viel wichtiger geworden und Gott lässt das zu. Sagen wir es noch einmal. Gott lässt das zu. Gott lässt es zu, dass sich die evangelische Allianz auf einem verhängnisvollen geistlichen Weg befindet. Lothar Gassmann, ich habe ihn übrigens persönlich auch gekannt, Lothar Gassmann hat darüber einen Artikel verfasst mit der Überschrift Globalisierung und Antichrist. Er zitiert darin den ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz, Dr. Fritz Laubach. Das Programm, so Laubach. Das Programm der Kirchen lautet mehr und mehr Humanisierung der Welt. Dabei ist der Einzige, der human ist, das ist Gott im Himmel. Er ist der, der menschenfreundlich ist. Ja? Aber hier wird alles auf eine ganz andere Ebene gezogen. Ja? Humanisierung der Welt, das müssen wir natürlich machen. Ne? Gott hat man längst, zumindest den Gott der Heiligen Schrift, der sich in Christus geoffenbart hat, ad acta gelegt. Ja? Wir nehmen die Dinge jetzt selbst in die Hand. In den Verlautbarungen des Weltrates der Kirchen geht es immer weniger um die Rettung verlorener Menschen vor dem Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis, dafür aber immer mehr um Stellungnahmen zu Sozialreformen, Entwicklungshilfe, Bildungsprogramm und politischen Tagesfragen. Ich meine, das sind ja keine unwichtigen Dinge, ja? Aber das ist nicht Zentrum. Das ist nicht das, was Gemeinde Jesu im Zentrum bewegt. Von daher kann man auch andere Dinge anpacken. Aber Gemeinde Jesu ist nicht dazu da, um Politik zu machen. Es mögen sich einige wenige dazu berufen wissen. Aus der Gemeinde Jesu heraus bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen oder sich dafür einzusetzen. Das ist etwas ganz anderes, aber das ist nicht die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu. Insgesamt. Unsere Aufgabe ist es, Evangelium zu verkündigen. Unsere Aufgabe ist es darum, auch im Gebet anzuhalten, dass Menschen mit Gott in Ordnung kommen. Es geht um das Verhältnis des Einzelnen zu Gott. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Frage, wenn ich heute hier meine Augen schließe, wache ich dann auf in der himmlischen Herrlichkeit oder bin ich auf ewig verloren? Verfalle dem Gericht Gottes. Um diese Fragen geht es. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Bildungsprogrammen und politischen Tagesfragen. Ja, darum geht es, um Bildungsprogramme, politische Tagesfragen. Dabei werden die Vertreter vieler Kirchen zu Sprechern ihrer Regierungen, also ich zitiere weiter diesen Bruder Laubach, und politischer Ideologien. Die Politisierung der Kirche nimmt von Jahr zu Jahr zu. Das Zitat geht noch weiter. Wer will, kann sich das durchlesen in dem Artikel von Bruder Lothar Gassmann. Und wie ist es um die Konservativen, um die bibeltreuen Gemeinden und Gemeinschaften bestellt? Was sagen wir dazu? Haben wir nicht ebenfalls Grund, uns vor Gott zu beugen, zu demütigen? Weil so wenig von der Herrlichkeit Gottes in Christus zu spüren ist, Ichabod, so könnte man auch über unsere Gemeinden schreiben, ja? Ichabod. Das bedeutet, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin, sie ist weg. Es war damals, als die Bundeslade nicht mehr da war, Ichabod. Die Bundeslade, da befanden sich die Gesetzestafeln darin. Da war der Gnadenthron darüber, Gesetz und Evangelium. Ist das noch Mitte unseres, nicht nur der Verkündigung, Mitte der Verkündigung, sondern auch unseres persönlichen Glaubenslebens? Darum geht es doch auch. Oder ist die Herrlichkeit Gottes dahin? Die Brunnen, aus denen unsere Glaubensväter und Glaubensmütter geschöpft haben, sind zum größten Teil durch ichbezogenes, frommes Wesen verstopft. Eigene Frömmigkeit. Wobei das Bekenntnis durchaus in Ordnung sein kann, ja. Das Bekenntnis kann in Ordnung sein, aber man lebt letztlich aus der eigenen, ichbezogenen Frömmigkeit. Was man begehrt, auch an geistlichen Gütern und Gaben, begehrt man nicht, letztlich nicht um Gottes Willen, sondern für sich selbst, ja. Man begehrt alles für sich selbst. Und dadurch sind diese Brunnen, aus denen unsere Glaubensväter und Glaubensmütter geschöpft haben, verstopft. Unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, sie besteht nicht darin, um es mal so zu formulieren, sie besteht nicht darin, Neues zu bringen, besonders Interessantes zu bringen, sondern besteht darin, das Alte wieder auf den Leuchter zu stellen, die Brunnen wieder freizulegen, damit das Wasser des Lebens geschöpft werden kann, vom Evangelium her. Das ist das Entscheidende. Und diese ganze Entwicklung auch in unseren Kreisen lässt Gott einfach zu. Wir beten darum, dass sich Dinge ändern, manchmal auch sehr ichbezogen. Es wäre doch schön, ne? Nicht wahr? Kennt diese Formulierung? Es wäre doch schön, wenn noch andere dazukämen. Darum geht es doch überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir das begehren. Es geht um das, was Gott gefällt, was er begehrt. Hat er ein Interesse daran, dass Menschen noch hierhin kommen, um das Evangelium zu hören, um sich darin zu verherrlichen? Darum geht es. Beten wir auf dieser Grundlage im Namen Jesu, dann können wir damit rechnen, dass Gott den einen oder anderen noch anrührt. Geht es aber auch da nur um uns selbst, um unsere Vorstellungen, um unsere frommen Wünsche, wird Gott ein Nein dazu sagen. Gott lässt es laufen. Er muss uns selbst erst einmal in den inneren Zerbruch ganz neu hineinführen. Anders geht es nicht. Und dann lässt Gott auch manche Dinge in unserem persönlichen Leben zu, die wir nicht recht einordnen können. Da haben wir unsere Probleme damit. Warum ist das so? Warum macht das der Herr so? Warum ändert sich da nichts? Und so weiter. Ja, das sind schwierige Zeiten. Und die Frage lautet, wie stehen wir in diesen ganzen Verhältnissen? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Und die Antwort, die unser Wort hier gibt, lautet: Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm Stille, alle Welt. Das bedeutet nichts anderes als, lass doch Gott Gott sein. Es sei vor ihm Stille, alle Welt. Lass Gott doch Gott sein. Er ist doch in seinem Handeln vollkommen souverän und völlig unabhängig von unseren Wünschen und Vorstellungen. Was er tut, tut er aus sich selbst heraus, tut er aus seinem freien Willen heraus, tut er, um sich selbst damit zu verherrlichen. Und das ist immer verbunden mit unserem ewigen Heil, seiner großen Liebe zu uns, seiner wunderbaren Gnade, die immer größer ist als dein und als mein Versagen, als deine und meine Sünde. Lass doch endlich Gott einmal Gott sein. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es ist gerecht sein Wille. Wie er fängt meine Sachen an, wie er meine Sachen anpackt, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lass ich ihn nur walten. Klagen wir Gott unsere Not, das dürfen wir tun, und manchmal auch in das Ohr anderer Menschen, dürfen wir auch klagen im Namen Jesu, wenn es Menschen sind, die damit recht umgehen können, die Sache dann auch vor Gott bringen, das dürfen wir auch tun. Wir dürfen einem anderen mal unsere Not klagen im Namen Jesu, aber das Entscheidende allein von Gott erwarten, das ist wichtig, ja. Aber machen wir ihm keine Vorschriften, wann und wie und wodurch er zu handeln hat. Bist du doch nicht Regente? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Du brauchst doch nicht zu regieren. Ist doch nicht deine Sache. Mach Gott keine Vorschriften. In der Bibel gibt es eine interessante Geschichte. Was mich in den letzten Tagen bewegt hat, war unter anderem die notvolle geistliche Entwicklung im Leben des Salomo. Eigentlich unvorstellbar. Und doch, es ist alles möglich. Im Herzen des Menschen ist alles möglich. Seine vielen Frauen neigten sein Herz zu den Göttern. Das hat David niemals so erlebt. Deshalb war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hat vieles verkehrt gemacht. Er hat schwer gesündigt, das wissen wir alle. Aber eins hat er nie gemacht. Er hat keinen Götzendienst getrieben. Deshalb war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Sein Herz war ganz auf Gott ausgerichtet. Und er rechnete auch in Zeiten, in denen Gott ihn schwer züchtigen musste, mit der Barmherzigkeit Gottes. Das war bei Salomo anders. Er hatte ein geteiltes Herz. Im Alter, auch im Alter kann man sehr töricht werden, nicht nur in jungen Jahren, auch im Alter. Die Gefahr lauert immer vor der Tür. Diese Geschichte von Salomo. Aber mir geht es um Rehabiam, um seinen Sohn. Und dieser Rehabiam zog mit seinen Leuten, mit seinen Kriegern in den Kampf gegen seinen Widersacher Jerobiam. Ich fasse das mal kurz zusammen. Aber es war nicht der Wille Gottes. Und dann schickt Gott einen Propheten zu diesem Rehabiam und lässt ihm sagen, hör mal, lass die Finger davon, das entspricht nicht meinem Willen, mach dich auf den Weg zurück nach Hause. Von mir her ist diese Sache geschehen. Von mir her ist diese ganze Geschichte geschehen. Und da müssen wir uns das mal durchlesen, was da eigentlich geschehen ist. Von mir her. Und deshalb misch dich da nicht ein. Meine Nichte könnte es jetzt eigenmächtig irgendwas verändern. Das ist von mir her geschehen und da gibt's nichts, da hast du Ja und Amen dazu zu sagen. Rehabiam war tatsächlich gehorsam. Tatsächlich. Dieses Stille sein vor Gott, Gott sein zu lassen, ihn machen zu lassen, davon auszugehen, dass bestimmte Dinge in unserem Leben und überhaupt in dieser ganzen notvollen Entwicklung in unserer Zeit von ihm her geschehen sind, das ist entscheidend wichtig für uns. Und das ist hier das, was unser Vers zum Ausdruck bringt. Es sei vor ihm stille alle Welt. Stille sein vor Gott, die Anerkennung seiner Wege, die heilig sind, setzt immer wieder voraus, dass wir uns Zeit nehmen, und das ist ganz wichtig jetzt, Zeit nehmen, um auf Gottes Wort zu hören. Wir sprechen von der sogenannten stillen Zeit. Von der sogenannten stillen Zeit. Wie steht's da mit uns? In der Vergangenheit habe ich immer wieder den Finger darauf gelegt und habe betont, wir dürfen auch aus der stillen Zeit keine fromme Leistung machen. Ich habe heute Morgen gebetet, ich habe heute Morgen die Bibel gelesen, also muss Gott mich heute segnen. Das ist typisches Gesetzesdenken. Frommes Wesen, frommes eigenes Wesen, nichts anderes. Fromme Leistung. Das schließt aber nicht aus, dass die stille Zeit eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit für unser Glaubensleben ist. Unter der Gnade. Nicht als fromme Leistung, sondern unter der Gnade. Wie steht es da bei uns? Sicherlich immer wieder ein Kampf im Getriebe unserer Tage mit all den äußeren und inneren Belastungen, den Stresssituationen, mit denen es der moderne Mensch zu tun hat, sich eine Zeit oder gar Zeiten am Tage zu reservieren, um stillen Umgang mit Gott in seinem Wort und Gebet zu haben. Susanna Wesley, Mutter von 17 Kindern, die Mutter von Charles und John Wesley, nahm sich diese Zeit am Mittag. Sie zog die Schürze über ihren Kopf und das war dann ihr stilles Kämmerlein. Und da wussten die Kinder sofort, jetzt dürfen wir unsere Mutter nicht stören. Jetzt hat sie Audienz bei dem Höchsten, bei dem König aller Könige. Von Daniel lesen wir, dass er sich dreimal am Tage eine solche Zeit nahm. Und er war ganz sicher nicht ein unterbeschäftigter Mann. Und von einem Geschäftsmann las ich einmal, dass er nachts aufstand, um das Angesicht Gottes zu suchen, weil er über Tag keine Zeit dazu fand. Es war alles so eng für ihn. Da hatte er seine stille Zeit nachts. Pfarrer Johannes Busch hat einmal gesagt, der Bruder von Wilhelm Busch, es gibt in der Gemeinde Jesu so viele fleißige Leute, aber so wenig stille Leute. Unsere Leute leben zu wenig aus Gottes Wort, so klagte einmal der ehemalige Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Pastor Ulrich Affelt. Unsere Leute leben zu wenig aus Gottes Wort. Zu den schwierigen äußeren Verhältnissen, die zugegebenermaßen da sind und die ja auch gerade in unserer Zeit immer schwieriger werden, dieser enorme Druck, der auf dem Einzelnen lastet, im Arbeitsprozess und auch in der Familie, Kindererziehung und so weiter, also das ist ja ungeheuerlich, das wird ja nicht besser, das wird ja immer schwieriger. Dazu, zu diesen äußeren Verhältnissen, kommt noch ein tiefer liegender Grund, nämlich seit dem Sündenfall neigt jeder Mensch dazu, die Angelegenheiten, die sein Leben ausmachen, selbst in die Hand zu nehmen, statt auf Gott zu vertrauen und in der Abhängigkeit von ihm zu lesen. Wir lesen dazu einmal ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Das ist ja nun einer der bekanntesten Propheten, ein großer Prophet, im Unterschied zu den kleinen Propheten. Jesaja Kapitel 30, da lesen wir das Wort: Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Und dann geht's weiter, aber ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht stilles sein. Ihr wollt euer Vertrauen nicht allein auf Gott setzen. Und sprecht nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliehen und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden euch eure Verfolger überrennen. Also, wir wollen es selbst in die Hand nehmen, ja. Abhängig sein von Gott, unser Vertrauen ganz auf ihn zu setzen, ihn Gott sein zu lassen, in seinem souveränen Handeln, auch in seinen Züchtigungswegen mit uns, auf ihn zu harren, auf den Wegen des Gerichtes, wie es an anderer Stelle heißt, kommt gar nicht in Frage. Nein, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen die Dinge selbst in die Hand nehmen, unabhängig von Gott. Ulla Halsby schreibt in seinem Büchlein, unsere Kraft wächst aus der Stille. Wenn wir nicht vor dem Herrn stille werden können, stimmt irgendetwas mit uns nicht. Dann gibt es irgendeine Sünde, die wir nicht in das Licht Gottes gerückt haben möchten, oder wir sträuben uns in irgendeinem Bereich gegen Gottes Handeln. Es ist von so großer Wichtigkeit, wenn es sein kann, ich mache kein Gesetz daraus, immer schwierig, Gesetze aufzurichten. Du musst so und so lange beten, du musst morgens schon dann und dann aufstehen, um deine stille Zeit zu machen. Kein Gesetz, also alles unter der Gnade. Wenn es möglich ist, bereits am Morgen, ne, Gott zu uns reden zu lassen. Bei Susanna Wesley, wie wir gehört haben, war es der Mittag, anders ging es nicht. Auch bei diesem Geschäftsmann, bei dir geht es vielleicht auch nicht. Ich kenne deine Verhältnisse nicht so gut. Aber am besten ist die Zeit morgens. Er weckt mich alle Morgen, so haben wir gesungen. Und das Wort Gottes sagt, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Der Morgen ist die beste Zeit, um auf Gottes Wort zu hören. Und ihr Lieben, Gott sehnt sich danach, mit dir eine Begegnung zu haben, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich nach dir. Du magst kein Verlangen danach haben, wenn du morgens aufstehst. Aber er hat Verlangen danach, mit dir zu reden, dir das Ohr zu öffnen, das äußere, das innere Ohr zu öffnen. Und dir seine wunderbare und herrliche Gnade in Christus Jesus zu offenbaren und all das, was dazugehört. Gott will mit dir reden. Gott sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Mich verlangt danach, sagt der Herr Jesus, zu seinen Jüngern, mit euch das Passamahl zu essen. Täglich. Kannst du das glauben? Glaubst du das? Dass Gott dich ganz persönlich so liebt? Ich hatte da meine Probleme in diesen Tagen. Hin und wieder stelle ich mir solche Fragen. Kann das sein? Kann ich gar nicht fassen, dass Gott mich liebt? Mich? Kannst du manchmal gar nicht fassen, dass meine Frau mich liebt? Dass Gott mich liebt? Der Schöpfer Himmels und der Erden, dieser gewaltige, große Gott, der alles in seinen Händen hält, dass er mich liebt. Und dann nehme ich es einfach im Glauben in Anspruch im Namen Jesu und sage, ja, es steht geschrieben, du liebst mich ja. Und das Herz rutscht nach dann. Irgendwann rutscht das Herz nach und dann kann ich den Herrn dafür preisen, dass er mich liebt. Einen Menschen wie mich, ja. Dass er uns liebt, die wir ihn so oft verachtet haben. Er wollte mit uns reden, aber wir haben dicht gemacht. Oder wir haben hier reinreden lassen und da ging es dann wieder raus, ohne dass sich irgendetwas in unserem Leben verändert hätte. Kein Verlangen nach Gott und Gott sehnt sich danach, mit mir Sünder Gemeinschaft zu haben. Das ist etwas Großes, etwas Wunderbares. Und dazu dient dann eben auch besonders die Zeit am Morgen. In dieser Zeit, in dieser stillen Zeit, wird uns immer wieder neu unsere Sündhaftigkeit und Ohnmacht und Gottes wunderbares Erlösungswerk in Christus offenbar gemacht. Gott ist in seinem heiligen Tempel, so haben wir hier gehört, aus dem Propheten Habakuk. Was geschah denn da in dem heiligen Tempel? Da wurden Opfer dargebracht und da war eine ehrfurchtsvolle Stille. Keine gedrückte Stille, es gibt es ja auch, eine gedrückte Stille, wo man gar nicht so recht aufatmen kann. Aber eine ehrfurchtsvolle Stille, das ist etwas anders. Und das war gegeben, wenn im Tempel die Opfer gebracht wurden. Und da wussten die Einzelnen, hier geht es um unsere Versöhnung, hier geht es damit darum, dass wir mit Gott in Ordnung sind. Und dann kam die Gewissheit ins Herz hinein, Gott hat gute Absichten mit mir. Auf jeden Fall, gute Absichten, immer, ganz egal, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Auch wenn sein Walten für mich noch so verborgen ist, aber er hat gute Absichten. Wie viel mehr können wir das sagen? Wir kommen vom Evangelium her, vom Lamm Gottes, das deine und meine Sünden getragen hat, sein Blut für dich vergossen hat. Sollten wir dann nicht zugreifen können und sagen können, ja, du meinst es in allen Dingen gut mit mir, der du deinen Sohn für mich gegeben hast? Wie solltest du mir mit ihm nicht alles schenken? Und seine Wege, die du mit mir gehst, sind Wege der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade, sind Weisheitswege. Sollte ich nicht ein Ja dazu sagen? Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, er gebt euch wieder. In Kürze, ihr Lieben, beginnt die Urlaubs- und Ferienzeit. Und es ist zu befürchten, dass viele, auch Gottes Kinder, in dieser Zeit nicht zur Ruhe kommen, nicht zur Stille kommen. Und sich deshalb auch nicht wirklich erholen. Lasst mich einmal vorlesen, was dem Pastor Wilhelm Busch damals widerfahren ist, was er so erlebt hat. Als er eingeladen worden war, er war dann zum ersten Mal in Männedorf, in diesem Erholungsheim in der Schweiz. Alfred Zeller leitete zu der Zeit dieses Heim, die Andacht halten sollte. Er kam aus der Großstadt, aus Essen, und tat seinen Dienst dort im Weigelhaus unter jungen Menschen. Und da erzählt er hier Folgendes in seinem Buch »Plaudereien in meinem Studierzimmer«. Noch war ich in Betrachtung der Sprüche versunken, da hingen nämlich überall Bibelverse an der Wand. Da hat er sich auch zunächst angestoßen, später hat er sie sehr zu schätzen gewusst, als es auf einmal sehr still wurde. Ich dachte, jetzt kommt das Tischgebet. Aber es wurde nur still. Dann betrat Zeller den Saal, da wurde es noch stiller. Wenn das überhaupt möglich war. Zeller setzte sich, sah sich um und fragte, sind wir alle da? Alles nickte schweigend. Da nahm Zeller ein Glöcklein und klingelte. Jetzt wurde es geradezu totenstill. Und dann fing Zeller an, wir wollen beten. O Herr, wir danken dir. Weißt du, sagte ich nachher, als wir wieder in unseren Zimmern waren, zu meiner Mutter, die hatte er nämlich mitgenommen, weißt du, in der Zeit, die zum Stillwerden brauchen, hätte ich ein Dinner mit 7 Gängen abgegessen. Und, fuhr ich fort, sieh dir nur mal diese Tafel neben der Tür an. Um 22 Uhr soll man das Licht löschen und ab 20 Uhr soll alles schon ganz ruhig sein. Du liebe Zeit. Um diese Zeit fängt in Essen mein Dienst an. Da werde ich erst richtig munter. Ich glaube, sagte ich, hier werde ich verrückt oder gesund. Gesund, meinte meine Mutter. Ja, ihr Lieben, ich befürchte, manche kommen gestresster aus dem Urlaub zurück, als sie reingegangen sind. Sie wissen mit sich selbst nichts anzufangen. Ich kann mich daran erinnern, wir haben Urlaub gemacht vor langer Zeit, in der Nähe von Bonn. Das war eine ganz stille Gegend da. Das hörte man nur, das Bächlein rauschen. Ansonsten war absolute Stille, abgesehen davon, dass nachts also die Siebenschläfer da auf dem Dach herumturnten. Aber sonst war es schön, wunderbar still. Da sagte uns die Vermieterin, ja, vor Ihnen ist ein Geschäftsmann hier gewesen, der hat es nicht lange ausgehalten. Ja, ist das denn möglich, dass auch Kinder Gottes die Stille nicht mehr ertragen können? Ist das möglich? Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, um dir seine Herrlichkeit zu offenbaren. Das Kreuz, Auferstehung, Erhöhung, seine Wiederkunft, all die herrlichen Wahrheiten im Worte Gottes. Es sei vor ihm Stille alle Welt. Das können wir auch ganz, ganz praktisch auf unseren Alltag und gerade auch auf unsere Urlaubszeit übertragen. Diese Stille ist keine Stille in dem Sinne, dass wir uns aus dieser Welt zurückziehen gänzlich und ein Eremitendasein führen. Das ist klar, wie das auch besonders im Mittelalter geschehen ist. In Mönchstum sich Leute da irgendwo eingegraben haben und jeglichen Kontakt zu ihren Mitmenschen abgebrochen haben. Das ist damit nicht gemeint, ganz gewiss nicht. Aber es ist eine ehrfürchtige Stille vor Gott. Es ist eine Stille, in der wir harren auf sein Reden, auf seine Antworten, auf sein Tun, unser Herz auch vor ihm ausschütten. Es ist eine Stille in der Gegenwart Gottes, die uns dazu befähigt, den Alltag so zu gestalten, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Darum geht es. In deiner Hausarbeit, in deinem Berufsleben, was du auch tust, Gott will sich in dieser Woche, vom Montag bis zum kommenden Samstag, Sonntag beginnt dann die neue Woche wieder, verherrlichen in dem, was du tust. Es geht nicht nur darum, dass du Kraft bekommst aus dem stillen Umgang mit Gott, um dein Programm abzuspulen, sondern in Christus Jesus bist du grundsätzlich dem Programm Gottes angepasst und ihm untergeordnet. Und darum geht es, dass Gott sein Programm in der kommenden Woche durchsetzt und sich darin verherrlicht. Und dass wir dir und anderen gut tun und zum ewigen Heil dienen. Dazu mag der Herr uns allen seine Gnade und seinen Segen schenken. Ich schließe ab mit diesem Liedvers. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten. Und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, auch für dieses Wort heiliger Schrift. Wir danken dir, dass wir durch deine Gnade gewirkt stille werden dürfen immer wieder vor dir, dem lebendigen Gott, und dich Gott sein lassen dürfen in deinem Handeln, in dem, was du tust. Deine Wege sind heilig und wir wollen uns darunter beugen und demütigen, wo wir selbst die Dinge in die Hand nehmen wollten oder tatsächlich genommen haben. Möchtest uns das vergeben und selbst die Dinge anpacken, die deine Verherrlichung betreffen und unser ewiges Heil, innerlich und auch äußerlich. Hab herzlichen Dank für deine ganz, ganz große Liebe zu jedem Einzelnen von uns. In Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Amen.